Digitales Dilemma. Wie KI, Wissenschaft und Hochschule verändert. Folge 3.
Willkommen zurück zu Digitales Dilemma. Wir sind
Besa Naurus
und Lisa Hase. Und wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der Frage, wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz das Lernen, Prüfen und Bewerten verändern.
Zum Einstieg ein Fall, der im letzten Jahr für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat und der ziemlich gut zeigt, wie groß die Unsicherheit im Umgang mit KI an Hochschulen gerade ist. An der Technischen Universität München wird ein Bewerber für einen Masterstudiengang abgelehnt. Begründung: seine eingereichten Unterlagen seien zu gut, um menschlich zu sein. Der Verdacht, der Text könnte mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entstanden sein. Der Fall wurde unter anderem von Bayerischen Rundfunk aufgegriffen. Hören wir kurz rein.
Eine abgelehnte Bewerbung an der Technischen Universität München, der TUM, sorgt für Diskussion. Ein junger Mann hatte sich auf einen Masterstudiengang an der TUM beworben und als Teil der Bewerbung ein Essay eingereicht. Nach Ansicht der Prüfer war das Essay aber mithilfe einer künstlichen Intelligenz wie ChatGPT erstellt worden und der Einsatz von KI war bei der Bewerbung nicht erlaubt. Der Bewerber klagte gegen die Entscheidung und verlor. Das Bayerische Verwaltungsgericht entschied nun, die Ablehnung war rechtens.
Ein Einzelfall? Vielleicht. Aber einer, der viele Fragen aufwirft. Nicht nur für Studierende, sondern auch für Lehrende und Hochschulen insgesamt. Denn dieser Fall steht exemplarisch für ein größeres Problem, den Umgang mit KI in Prüfungen. Was ist erlaubt? Was gilt als Täuschung? Und wer legt das eigentlich fest?
Das Hochschulforum Digitalisierung beschreibt diese Situation als einen Flickenteppich aus Regelungen. Jede Hochschule, manchmal sogar jede einzelne Lehrveranstaltung, hat eigene Vorgaben. Für Studierende bedeutet das Unsicherheit, für Lehrende Kontrollaufwand und für alle Beteiligten oft eine Atmosphäre des Misstrauens.
Das hat zur Folge, dass selbst der eigentlich erlaubte Einsatz von KI als riskant empfunden wird. Die Grenzen zwischen Unterstützung und Täuschung sind nicht immer klar. Und die Angst, ungewollt etwas falsch zu machen, ist allgegenwärtig. Das Beispiel aus Bayern und diese grundsätzlichen Herausforderungen lassen viele Fragen offen. Vor allem dann, wenn wir einen Blick auf die aktuellen Prüfungsordnungen werfen.
Genau dort setzen wir in dieser Folge an. Wir sprechen darüber, wie Prüfungen im digitalen Zeitalter neu gedacht werden können. Weg von reiner Kontrolle hin zu einer kompetenzorientierten Prüfungskultur.
Prüfungen sind eines der zentralen Steuerungsinstrumente im Studium. Über sie wird entschieden, was als Leistung gilt, wie Lernen bewertet wird und letztlich auch, welche Kompetenzen Studierende entwickeln sollen. Gleichzeitig stammen viele Prüfungsordnungen noch aus einer Zeit, lange bevor Digitalisierung und künstliche Intelligenz so präsent in unserem Studienalltag waren.
Aktuelle technologische Möglichkeiten fordern nicht nur neue Prüfungsformate, sondern auch strukturelle Anpassungen in den Ordnungen selbst. Zum Beispiel, um Prüfungsprozesse digital abbilden zu können oder KI-gestützte Aufgaben fair zu bewerten. Damit entsteht ein spannendes Spannungsfeld. Auf der einen Seite stehen rechtliche Anforderungen wie Vergleichbarkeit, Fairness und Transparenz. Auf der anderen Seite wächst der Wunsch nach Flexibilität, Innovation und einer stärkeren Orientierung an Lernprozessen statt reiner Kontrolle.
Bevor wir weitergehen, lohnt sich ein kurzer Blick auf eine aktuelle Debatte aus der Hochschulentwicklung. Denn mit der Frage, wie Prüfungen und insbesondere Abschlussarbeiten im KI-Zeitalter aussehen können, beschäftigt sich auch ein neues Diskussionspapier des Hochschulforums Digitalisierung. Der Titel: Wissenschaftliche Abschlussarbeiten im KI-Zeitalter. Verfasst wurde es von Doris Wissels, Annabel Bilz und Janneka Budde. Entstanden ist das Paper auf Basis eines Workshops von Doris Wessels beim Austauschtreffen Strategische Hochschulentwicklung in Zeiten generativer KI des Hochschulforums Digitalisierung im Juli 2025.
Zentral geht es darin um eine Frage, die wir uns heute auch stellen. Wie können Prüfungen so gestaltet werden, dass sie Lernen abbilden und nicht nur das Endergebnis kontrollieren? Ein Vorschlag aus dem Papier ist das sogenannte 3P-Modell. Die Idee dahinter ist eigentlich ziemlich einfach. Leistungen sollen nicht mehr nur an einem fertigen Produkt gemessen werden, sondern an drei verschiedenen Dimensionen. Erstens der Prozess, also die Frage, wie wird wissenschaftlich gearbeitet? Welche Quellen werden genutzt? Wie wird recherchiert, reflektiert, argumentiert? Kurz gesagt, wie entsteht Wissen? Zweitens das Produkt. Das kennen wir alle, die Hausarbeit, die Projektarbeit, die Abschlussarbeit. Hier geht es also um die Qualität des Ergebnisses. Und drittens die Präsentation, also die Fähigkeit, die eigene Arbeit zu erklären, zu verteidigen und einzuordnen, zum Beispiel in einem Kolloquium oder Gespräch.
Der Unterschied zur klassischen Prüfung liegt auf der Hand. Statt nur ein fertiges Dokument abzugeben, wird der gesamte Lern- und Arbeitsprozess sichtbar. Das ist gerade im Kontext von KI spannend. Denn wenn Tools beim Schreiben unterstützen können, wird es immer wichtiger zu sehen, wie Studierende arbeiten und nicht nur, was am Ende auf dem Papier steht. Gleichzeitig macht das Diskussionspaper aber auch deutlich, solche prozessorientierten Prüfungsformate bedeuten mehr Aufwand. Für Lehrende heißt es mehr Begleitung, mehr Feedback, mehr Kommunikation während des Semesters. Das ist kein kleiner Punkt, sondern eine strukturelle Frage. Wie viel Zeit, Anerkennung und Unterstützung bekommen Lehrende eigentlich für diese Art von Prüfung?
Trotzdem argumentiert das HFD-Paper klar. Wenn Prüfungen Kompetenzentwicklung ernst nehmen sollen, führt an solchen Modellen kaum ein Weg vorbei. Und damit stellt sich die nächste Frage. Wenn Prüfungen nicht mehr nur Ergebnisse messen, sondern Lernprozesse sichtbar machen sollen, welche Rolle können digitale Werkzeuge dabei spielen? Und wie lassen sich Prüfungen so gestalten, dass sie kritisches Denken, Transfer und Selbstreflexion fördern, statt bloßer Reproduktion?
Bisher haben wir über Prüfungsordnung und neue Formate gesprochen. All diese Konzepte betreffen vor allem eine Gruppe konkret, die Studierenden. Deshalb wollen wir jetzt auch einmal diese Perspektive beleuchten.
Dazu sprechen wir mit Hendrik, der sowohl ohne als auch mit KI-Unterstützung studiert hat. Er gibt uns Einblicke, wie sich der Lernalltag verändert, welche Chancen KI bietet, aber auch welche Risiken er sieht.
Ich bin Hendrik. Ich studiere den Master Digitale Transformation der Informations- und Medienwirtschaft, jetzt aktuell im dritten Semester, und habe vorher meinen Bachelor in Digital Media an der Leuphana gemacht in Lüneburg.
Genau, das heißt, du hast sowohl ohne als auch mit KI-Unterstützung studiert. Wie würdest du den Unterschied im Lernalltag beschreiben?
Ja, genau. Ich glaube, ich habe meinen ganzen Bachelor ohne KI gemacht und das so richtig relevant wurde es dann zum Master hin. Und in meinem Lernalltag habe ich gar nicht so das Gefühl, dass es so viel geändert hat. So für Recherchezwecke nutzt man es dann nochmal. Aber ich nutze nach wie vor Google, aber trotzdem eben auch mal ChatGPT oder so. Aber vor allem von den Inhalten habe ich das Gefühl, dass es halt einfach ein Riesenteil einnimmt, wo es halt im Bachelor für mich gar keine Berührungspunkte mit KI gab, obwohl es natürlich irgendwie, ja, der Titel das irgendwie vermuten lässt, der Studiengang. Aber jetzt im Master ist es halt allumfassend und in jedem Seminar geht es um KI.
Was würdest du sagen, sind für dich die größten Chancen beim Einsatz von KI im Studium und auch vielleicht in dem Zug die größten Risiken?
Also ich glaube, die größten Chancen, beziehungsweise wie ich es am meisten nutze, wo ich den meisten, ja, Nutzen rausziehe für mich, ist beim, ja, Schreiben, ob es jetzt Hausarbeiten oder irgendwie Ausformulieren für Präsentationen sind oder so, dass ich mir gerne meine Notizen zusammenfassen lasse von der KI, so, beziehungsweise wenn ich was geschrieben habe, nochmal sozusagen den letzten Schliff geben, dass es irgendwie gut klingt. Und ich glaube, das lässt sich so ganz gut nutzen, weil wenn ich meine eigenen Notizen nehme und die KI das verschriftlichen lasse, sozusagen zusammenfassen lasse, dann habe ich da nicht so sehr die Sorgen, dass sie sich irgendwas ausdenkt, worüber ich im Nachhinein vielleicht stolpern könnte oder so, sondern sind halt die Inhalte, die ich erarbeitet habe, nur dann einmal zusammengefasst. Und das nimmt ja relativ viel Zeit dann ja auch oft in Anspruch, die irgendwie das dann schneller bearbeitet werden kann. Aber die großen Risiken sind halt eben, dass man ja Halluzinationen und so darauf reinfällt, irgendwie ausgedachte Inhalte, Quellen, die es nicht gibt und so. Deswegen bin ich da mal relativ vorsichtig, mir tatsächlich Antworten oder Inhalte von der KI geben zu lassen, ohne die irgendwie nochmal zu kontrollieren. Aber auch einfach, weil wir im Studium quasi jeden Tag hören, dass die Dinger nicht so zuverlässig sind und fehlerbehaftet und so weiter. Ich glaube, das ist dann natürlich bei uns im Studiengang besonders im Vergleich zu anderen Studiengängen.
Wenn du an Prüfungen denkst, wie sollte aus deiner Sicht mit KI-Nutzung umgegangen werden, damit sie fair, aber trotzdem realistisch für die heutige Studienpraxis bleibt?
Also ich finde, oft wird ja über Hausarbeiten diskutiert, ob die noch zeitgemäß sind, so im Zeitalter der KI. Ich bin der Meinung, das sind sie durchaus, weil man hört eben oft, dass wenn Hausarbeiten zur Gänze von KIs geschrieben werden, wenn man sich so ein Paper von der KI verfassen lässt, dass die eben in der Qualität ja sehr schlecht sind. Und wenn die Dozierenden das vielleicht nicht direkt merken, dass es eine KI ist, aber auf jeden Fall eben schlechte Noten dabei rumkommen. Und deswegen sehe ich mich zumindest nach wie vor gezwungen, mich irgendwie auch mit Antworten und Inhalten, die die KI liefert, so kritisch auseinanderzusetzen, dass ich eben die Quellen prüfe und kontrolliere, ob das stimmt, beziehungsweise das nachlese, was sie mir vorschlägt. Und ansonsten finde ich, dass man in der Prüfungsordnung, also seitens der Hochschule, Regeln festlegen kann, wie zum Beispiel, dass übernommene Inhalte von einer KI, die sich eben als falsch herausstellen, Halluzinationen und so weiter, als Täuschungsversuch gelten können und dementsprechend eben Konsequenzen mit sich ziehen, weil am Ende ist es eben was Ausgedachtes, was nicht stimmt. Und wessen Hirn oder welcher Maschine das auch immer entsprungen ist, ist dann, finde ich, nebensächlich. Und ansonsten, finde ich, könnte man auch mehr auf mündliche Prüfungen setzen, weil da eben der Nutzen von KI noch limitierter ist, zur Vorbereitung funktioniert es, aber eben wenn man dann vorne steht und präsentieren muss, dann kann man sich da nicht drauf verlassen und mit Nachfragen lässt sich dann eben auch überprüfen, ob die Leute sich im Detail und in der Tiefe mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Und dann finde ich es auch völlig legitim, wenn man zur Recherche vorher die KI benutzt, genauso wie Google oder eine Bibliothek. Man muss sich eben dann trotzdem noch mit den Inhalten befassen. Und wenn man das zur Tiefe macht, dann finde ich das völlig in Ordnung.
Nach der Perspektive der Studierenden fragen wir uns jetzt, wie können Prüfungen gestaltet werden, die Kompetenzentwicklung sichtbar machen und digitale Möglichkeiten sinnvoll integrieren? Dazu sprechen wir mit Katja Königstein von der HAW, Expertin für Lehrentwicklung. Sie gibt uns Einblicke, welche Prüfungsformate das kompetenzorientierte Lernen fördern und wie KI und digitale Tools dabei unterstützend wirken können.
Bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, klären wir kurz zwei Begriffe, die zentral dafür sind, wie Hochschulen heute mit KI umgehen. Wer digitale Werkzeuge wie beispielsweise ChatGPT verantwortungsvoll einsetzen kann, versteht, was sie leisten und wo ihre Grenzen liegen. Diese Fähigkeit heißt AI-Literacy. Die Fähigkeit von Führungskräften, KI-Strategien zu entwickeln, umzusetzen und die Teams durch die damit verbundenen Veränderungen zu führen, nennt man AI-Leadership.
Mit diesen Begriffen im Hinterkopf schauen wir jetzt, wie Prüfungen von morgen aussehen können. Kompetenzorientiert, digital unterstützt und mit einem neuen Rollenverständnis von Lehrenden und Studierenden.
Ja, hallo, mein Name ist Katja Königstein. Ich arbeite hier an der HAW Hamburg im Zentrum für Lehren und Lernen. Ich bin dort tätig für die Hochschuldidaktik, so erstmal im Allgemeinen, für die Weiterbildung der Lehrkompetenz von unseren Lehrenden.
Kannst du bitte einmal kompetenzorientiertes Lernen erläutern?
Kompetenzorientiertes Lernen an einer Hochschule, was bedeutet das? Das wurde ganz viel diskutiert und es fußt auf diesem akademischen Kompetenzverständnis. Das heißt, bei uns geht es um Handlungswissen. Handlungswissen, das Fähigkeiten, Fertigkeiten und Können hat, was sich auf komplexe Situationen bezieht, auf Probleme, die komplex sind. Und das meint dann natürlich immer sehr viel mehr als eben dieses bekannte Fachwissen, diese Grundlagen. Es geht drüber hinaus. Das ist die Herausforderung für die Lehrenden, eben diese Angebote zu geben, die darüber hinausgehen. Ist nicht nur Wissen anzueignen und sagen, okay, ich kann das jetzt eins zu eins weitergeben, die Definition kann, ich kann die Fachbegriffe zuordnen, sondern es geht eben darum, auch dieses Fachwissen dann anzuwenden oder eben Texte zu analysieren, in die Synthese reinzugehen und schließlich selbst etwas zu generieren, zu beurteilen, zu entscheiden.
Fördert KI deiner Meinung nach das kompetenzorientierte Lernen an Hochschulen?
Ich glaube, das kann man nicht so mit Ja und Nein beantworten. So. Das ist irgendwo ein Dazwischen, je nachdem, welchen Anspruch ich habe, je nachdem, wo es hingehen soll. Ich muss erstmal ja kompetent werden, um mit KI umzugehen. Also das wäre für mich das schon ein werden Kompetenzen angeeignet, weil ich lerne, damit umzugehen, weil ich lerne, mit den Ergebnissen umzugehen. Ich muss lernen, wie die Maschine an sich funktioniert, dass diese Maschine eben auch Bullshit produziert, dass sie Daten verzerrt, dass sie eben mit Daten von Menschen trainiert worden ist. Und diese Ergebnisse sich kritisch anzuschauen, das ist dann die Kompetenz, da würde ich dann die Kompetenz sehen. Allerdings ist dann die Frage, wie setze ich das fürs Lernen ein? Es gibt eine Studie jetzt von Juni 2025 von Natalia Kosmina. Und die hat den Titel Your Brain on ChatGPT. Die ist veröffentlicht worden jetzt. Und dort wurde eben untersucht, welche Gehirnaktivitäten tatsächlich für das Verfassen von einem Essay, also von einem Schriftstück, eingesetzt werden. Und da gab es drei unterschiedliche Gruppen. Die eine, diese Gruppe, die hat sich nur mit zum Beispiel eben so einem Sprachmodell der GPT auseinandergesetzt und damit gearbeitet. Eine andere Gruppe, die hat eine Suchmaschine genutzt, wie beispielsweise Google. Und es gab eine Gruppe, das nannte sich die Brain-Only-Gruppe, also die haben nur selbst gearbeitet. So. Und ich fand es ganz interessant zu sehen, dass tatsächlich je mehr externe Unterstützung da ist, desto weniger Verbindung, also mit dem EEG wurde das gemessen, desto weniger Verbindungen wurden aufgebaut. Die Gruppe, die tatsächlich nur ChatGPT oder Ähnliches genutzt haben, die konnten schon nach wenigen Minuten nicht mehr sagen, was sie gerade gelesen und geschrieben haben. Also es braucht mehr. Es kann nicht sein, dass wir nur KI nutzen, es braucht einfach mehr. und wie man das unterstützen kann. Da gibt es mittlerweile ganz viele Ideen dazu, Use Cases, die zum Beispiel vom Hochschulforum Digitalisierung auch veröffentlicht werden, zu unterschiedlichen, zum Lehren an sich, zum Lernen, zum Prüfen. Und Nina Bach von der Hochschuldidaktik Online hat ein Video zum Beispiel für Studierende veröffentlicht, wie man es am besten einsetzen kann, wie man erfolgreich studieren kann mit KI. Aber da geht es eben so um Selbstlernpfade, Selbstregulierung, sich selbst prüfen, sich selbst einschätzen oder eben für erste Ideen zu entwickeln, für was auch immer einen da beschäftigt oder für Übersetzungen etc., dass es da sehr gut geeignet ist.
Sehr schön, super spannend. Gibt es denn Prüfungsformate, die deiner Meinung nach besonders gut dem kompetenzorientierten Lernen entsprechen?
Ich glaube nicht, dass es von dem Format abhängt. Es ist nicht das Format. Wir kennen so die klassischen Klausur, Hausarbeit, Referat. Das sind so die klassischen Formate bei uns. Aber auch die sind eigentlich nur davon abhängig, welche Aufgabentypen wir haben und welches Anforderungsniveau dort erwartet wird. Ich kann in einer Klausur eine Aufgabe stellen, mit einem Fall zum Beispiel kombinieren. So. Und der Fall ist eben immer anders, sodass man, was weiß ich, im Fachbereich Design oder Maschinenbau hat man ein bestimmtes Material, aber das wird immer zu anderen Zwecken genutzt. Und dadurch muss ich immer wieder überlegen, wie gehe ich jetzt vor, welche Formeln muss ich einsetzen oder was auch immer dann eben dahinter, fachlich dahinter steckt. So. Also auch da bin ich ja schon in einem kompetenzorientierten Format, wenn eben die Aufgabe so gestellt ist, wenn das Lernergebnis das erfordert, dass ich auf diesem höheren Anforderungsniveau geprüft werde. So. Darüber hinaus geht es dann, wenn wir an andere Prüfungssituationen an sich denken. Also prüfen wir nur am Ende, das sind diese summativen Prüfungen und dann wird die Note gegeben und das ist zum Punkt X muss der Studierende, die Studierende die Leistung erbringen. Oder eben gibt es Formate, wo ich begleitet werde über den Lernprozess. Und das wäre dann das, was spannend ist. So Formate wie E-Portfolio, Projekte, forschungsbasiertes Lernen, wo ich immer wieder zwischendurch mir anschauen kann, wo stehe ich gerade, wo entwickle ich mich hin. Und das ist aber eine ganz andere Form dann des Prüfens. Ich glaube, Formate, was sich schon ändern wird noch, ist dieser Einsatz von Technik. Also, dass wir auch Simulationen anwenden können, einsetzen können, zum Beispiel für medizinische Notfälle oder ähnliches. Dann habe ich viel mehr Input, viel mehr Szenario geschehen und kann da dann eher so dieses Üben, die Entscheidungen zu treffen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Oder dass man eben viel mehr gamebasiert vorangeht, dass man so interaktive Szenarien, wo man eben auch so Schritt für Schritt, Level für Level sich fortgeht. Also das wären auch nochmal andere Formate, die es zum Teil schon gibt, aber die einfach noch nicht so breit aufgefächert sind.
Welche Rolle spielen digitale Tools wie adaptive Lernplattformen und Feedbacksysteme deiner Meinung nach für zukünftige Prüfungen?
Ich glaube, wichtig ist zu wissen, welche Bedingungen wir vorliegen haben an der Hochschule. Herrscht eben, also gerade in Bezug auf Prüfungen, herrscht eben diese traditionelle oder eben eine zeitgemäße Prüfungskultur? Wie sind die Ziele, diese methodisch-didaktischen Ziele? Ist es so, dass Studierende im Lernprozess unterstützt werden sollen? Oder ist es so, dass ich Vorlesungen habe mit ganz vielen Studierenden zum Beispiel und es geht eigentlich darum, wirklich frontal, dicht gepackt Informationen zu vermitteln und dann erst am Ende des Semesters schaue ich dann, welche Studierende hat eben dann diesen Lernfortschritt gemacht, in dem die Prüfung bestanden worden ist. Solange wir da sind, glaube ich, haben adaptive Lernsysteme und auch Feedbacksysteme gar nicht so einen großen Raum. Wenn es aber darum geht, den Lernprozess wirklich zu unterstützen und es ernst zu nehmen, dann kann es eine gute Grundlage sein. Weil der Vorteil ist einfach darin, dass solche Systeme das Lernverhalten ja analysieren. Welche Antworten werden gegeben? Was sind die Fehler, die aufgetaucht sind? Wie lange war die Bearbeitungszeit? Es kann ein System aufgebaut werden, wo jeder Studierende individuell nach seinem Lerntempo vorangehen kann und Übungsaufgaben bekommt, die dem aktuellen Stand dann eben entsprechen. Es hat aber eben auch seine Grenzen aus meiner Sicht. Also wie lerne ich denn dann als Studierender, wenn ich hauptsächlich dieses mit adaptiven Lernsystem lerne? So. Gehe ich ich lerne dann, wie die Maschine denkt, im Grunde genommen. Und ich lerne vielleicht, bin super gut in Quizzes und entwickle so eine Testweisnis und kann dann, so lerne ich dann wunderbar. Aber ist es wirklich so, dass meine eigenen Lernstrategien sich weiterentwickeln? Ist es wirklich so, dass meine eigenen Lernpräferenzen sich von der, wo ich nicht so gut bin, dass ich etwas anderes dazu bekommen kann, also auch das stärken kann, was ich nicht gut kann? Oder die Art und Weise zu lernen, dass ich das eben nicht, dass das verloren geht.
Wie verändert denn KI deiner Meinung nach das Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden?
Ich glaube, wir handeln eben entsprechend unserer eigenen Annahmen über KI. Und das geht, das, was ich so jetzt so mitbekomme, wenn ich im Austausch bin mit Lehrenden oder Studierenden, dann geht es von so Vorsicht bis Übervorsicht bis misstrauisch bis ganz offen und vertrauensvoll. Also es gibt irgendwo diese beiden Pole und irgendwo dazwischen bewegt man sich oder ist sogar an diesen Endpunkt so. Und diese Annahmen wirken sich natürlich auf den Gebrauch so von der Maschine, von System aus. Und das macht auch etwas aus in dem Miteinander. Wenn also Lehrenden, Studierenden misstrauen, dass sie sagen, also jetzt gerade bei Prüfung und KI-Einsatz, dann werden die täuschen, die werden betrügen. So eine pauschale Beurteilung, das finde ich ziemlich tragisch. Also da kann sich das Verhältnis tatsächlich distanzieren, auseinandergehen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, KI als Hilfsmittel zu betrachten und zu wissen, inwieweit kann eben KI uns unterstützen. Es kann Lehrende unterstützen, indem sie Lehrpläne aufstellen, Aufgaben sich auch mal Entwürfe geben lassen. Und so können es aber auch eben Studierenden helfen, erste Ideen entwickeln zu lassen. Und Lehrende und Studierende können es gemeinsam entdecken, diese Möglichkeiten, aber auch die Grenzen und einer KI. Und ich glaube, darin liegt wieder eine ganz große Chance, miteinander in Kontakt zu kommen, miteinander zu arbeiten und sich das gemeinsam kritisch anzuschauen. Also sie können gemeinsam lernen, weil es eben für alle, man wird so zu Lernpartnerinnen so. Also es ist, finde ich, eine große Chance. Ja.
Dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Und zwar haben wir jetzt viel über Kompetenzen gesprochen. Welche Kompetenzen werden denn deiner Meinung nach im Studium zukünftig und auch aktuell schon relevanter?
Ja, wir haben so ein Spektrum eben von Fachkompetenz, Methodenkompetenz, soziale Kompetenz eingepackt in vier unterschiedlichen Dimensionen, eben Verstehen und im Kommunikation, im Austausch sein. Das wird aber zukünftig, auch heute schon und zukünftig nicht mehr reichen. Wir leben einfach in einer Welt von Veränderung und von Unsicherheit. Es ist bekannt so als VUCA-Welt, das ist ein englisches Akronym und das steht für eine Welt so für Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität, Mehrdeutigkeit. Und das ist nicht ohne. Die Arbeitsprozesse sind einfach viel schneller und dynamischer. Die Zukunft ist für alle viel schwerer vorhersehbar. Auch natürlich durch digitale Innovation. Es geht alles viel rascher und schneller, als wir gerade hinterherkommen. So. Und was bedeutet das? Ne? Also es ist eine große emotionale Belastung, kann entstehen, wie Angst oder diese Unbegreiflichkeit eben dieser Entwicklung. Wo wird das aufgefangen? Wo lernen wir damit umzugehen? Deswegen gehört für mich noch viel mehr dazu, dass wir auch Fähigkeiten zur Anpassung haben. Dass wir uns anpassen können an Situationen, dass wir lernen, agil zu handeln, also ne, so in kurzen Zyklen zu planen. Das würde zum Beispiel für projektorientiertes Lernen auch viel eher plädieren. Und dass wir eben auch so widersprüchliche Informationen gut zuordnen können, uns das kritisch angucken können, wo kommt was her. Und absolut wichtig ist diese Fähigkeit zur Resilienz. Also Resilienz, resiliente Menschen verfügen eben über eine psychische Widerstandskraft, um Stress, um Krisen, um Veränderungen oder psychische Belastungen eben auch zu bewältigen, sodass man auch wirklich gestärkt dann da wieder hinausgeht. Und für mich, und Resilienz ist trainierbar, und für mich würde das in das Lernen heute an der Hochschule dazugehören. Und das können wir auch schon machen, machen wir auch schon, über zum Beispiel das Thema Selbstwirksamkeit zu spüren, dass ich selbst wirksam bin. Und nicht nur am Ende eben eine Note und hat geklappt oder nicht, sondern wie komme ich denn dahin, also den Lernprozess zu begleiten.
Wenn wir aus dieser Folge etwas mitnehmen können, dann vielleicht das. Prüfungen sind mehr als ein Kontrollinstrument. Sie entscheiden darüber, wie gelernt wird und darüber, ob Lernen als Entwicklung erlebt wird oder als Hürde, die man schnellstmöglich überwinden will.
Digitalisierung und künstliche Intelligenz stellen die Hochschulen dabei vor große Herausforderungen. Aber sie eröffnen auch Chancen, Prüfungen neu zu denken. Kompetenzorientierter, transparenter und näher an realen Lernprozessen. Klar ist aber auch, dieser Wandel passiert nicht von allein. Er braucht Mut auf Seiten der Hochschulen, der Lehrenden und auch der Studierenden.
Und er braucht gemeinsame Verantwortung. Weg von einer Kultur des Misstrauens hin zu einem gemeinsamen Verständnis von Lernen, Leistung und Eigenständigkeit. In der nächsten Folge schauen wir deshalb genau auf die menschliche Seite dieses Wandels. Wir sprechen über Feedbackkultur, über Verantwortung im digitalen Lernen und darüber, wie sich die Beziehungen zwischen Lehrenden und Studierenden verändern, wenn Vertrauen wichtiger wird als Kontrolle. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Digitales Dilemma.
Digitales Dilemma, eine Produktion der HAW Hamburg 2026.